Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn wir uns außer der Reihe am Wochenende melden, dann ist meistens etwas passiert. Und das ist auch heute so. Es ist nämlich das hier passiert.
You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having
cards.
But right now, you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Sie haben es wahrscheinlich auch schon in Ausschnitten gehört bzw. gesehen. Ein nie dagewesener Eklat im Weißen Haus. Live vor laufenden Kameras fliegen die Fetzen. Gemeinsam mit Vizepräsident J.D. Vance nimmt Donald Trump Volodymyr Zelensky in die Mangel, der nicht daran denkt, klein beizugeben. Am Ende offenbar aus dem Weißen Haus geworfen wird und gedemütigt ohne Rohstoffdeal mit den USA zurück nach Kiew fliegen muss. Und spätestens jetzt muss man davon ausgehen, dass Europa und sein wichtigster und unverzichtbarer Partner, die USA, nicht mehr im gleichen Team spielen. Ist Donald Trump jetzt mit einem Bein, anderthalb Beinen oder möglicherweise voll und ganz auf der Seite des russischen Machthabers Wladimir Putin? Und was sind die Konsequenzen für Europa und Deutschland, das, wie wir wissen, zurzeit ohne wirklich handlungsfähige Regierung dasteht, kurz nach der Bundestagswahl? Das versuchen wir jetzt aufzudröseln im Gespräch mit unseren Korrespondenten in Washington, Kiew und Brüssel und mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD im Bundestag, Nils Schmid. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Samstag, den 1. März, Stand 13.30 Uhr. Ich bin Philipp May. Hi. Eigentlich hätte es ja ein guter Tag sein sollen für die Ukraine. Ein Neustart in den Beziehungen zum Trump-Weißen Haus, an deren Ende die feierliche Unterzeichnung eines gemeinsamen Rohstoffabkommens steht. Es kam, wie gesagt, anders. Das Oval Office als Ausgangspunkt eines Bruchs, der für einige Beobachter so wirkte, als wäre er von Anfang an genauso orchestriert gewesen von der neuen US-Administration. Über diesen ungewöhnlichen Tag in Washington hat heute Morgen im Deutschlandfunk Josephine Schulz mit unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon gesprochen.
Ja, es war alles ungewöhnlich. Erstmal das Setting. Es waren ganz viele Menschen im Oval Office. Ist ungewöhnlich. Es ist völlig ungewöhnlich, dass die Kameras weiterlaufen. Normalerweise kommen die Journalisten in der Poolberichterstattung, die also für alle berichten, am Anfang des Gespräches kurz rein. Da werden Nettigkeiten ausgetauscht und dann sind die wieder raus. All das war gestern nicht der Fall. Und was auch auffiel, der Vizepräsident, der normalerweise, wenn er dann bei sowas dabei sein darf, immer im Hintergrund bleibt und nie etwas sagt, das ist halt die Rolle des Vizepräsidenten, der war der Erste, der in diesem Gespräch zum Angriff überging und direkt fragte, ob es denn angemessen sei, ob Zelensky es denn für angemessen halte, ins Oval Office zu kommen und die Vereinigten Staaten anzugreifen, die doch alles getan hätten, um die Zerstörung der Ukraine zu verhindern. Und er möge doch Dankbarkeit zeigen. Das war schon mal so ein Moment. Ja, und dann kam nach Zelenskys Antwort, als der sagte, naja, es gibt immer Probleme in so einem Krieg. Und die USA spürten sie deswegen nicht, weil ein Ozean zwischen den USA und Europa läge. Aber sie würden sie irgendwann spüren. Das war der Moment, wo dann wirklich Donald Trump losgegangen ist.
Und wie wird das interpretiert jetzt in den USA? Warum das so eskaliert ist? Warum Trump und Vance so wütend geworden sind?
Es gibt Kommentatoren und ehrlich gesagt, das war auch mein Eindruck gleich am Anfang, wo ich schon sagte, dieses ganze Setting, das passte alles nicht. Ich hatte den Eindruck, man hatte sich im Weißen Haus vorbereitet auf dieses Gespräch, war darauf eingestellt, war ja auch keine Überraschung, dass wenn Zelensky kommt, er immer wieder diesen Punkt betonen wird, ich brauche mehr Sicherheitsgarantien als nur, der Putin wird nichts machen, wenn das Friedensabkommen da ist, wird er uns nicht nochmal angreifen. Die Ukraine, man weiß aus Erfahrung, hat anderes erlebt. Deswegen war klar, Zelensky würde auf diesem Punkt herumreiten. Das ist einfach überlebenswichtig im Sinne des Wortes für sein Land. Und die Vorbereitung war, glaube ich, so, dass eben Vance die Vorlage gegeben hat und dass Trump dann die Möglichkeit hatte, vor laufenden Kameras sozusagen allen, die interessiert waren und später dann in Clips in den sozialen Netzwerken, sozusagen vorzuführen, da ist jemand, der Milliarden von den USA bekommen hat für sein Land und den Trump dann dargestellt hat, sozusagen als Kriegstreiber, der nicht aufhören will, Krieg zu führen gegen Russland und deswegen eben immer wieder nachstochert und immer wieder Wert drauf legt, dass da doch nochmal Sicherheitsgarantien eingezogen werden. Dabei liegt auf der Hand, dass es den Ukrainern natürlich um was ganz anderes geht. Aber in der Darstellung, wie das abgelaufen ist und wie es vor allem anschließend auch mit einer Pressemitteilung am Nachmittag nochmal aufgegriffen wurde, wo es dann zum Beispiel heißt, der US-Präsident und sein Vize würden nicht zulassen, dass die amerikanische Bevölkerung ausgenutzt werde, ist das eine ganz andere Darstellung der Dinge. Und für mich klingt es fast so, als ob es eine Vorbereitung der amerikanischen Öffentlichkeit ist, warum die USA allein mit Russland seit vielen Jahrzehnten der Gegner, nicht nur was die NATO angeht, sondern auch was traditionelle US-Außenpolitik angeht, dass man sich mit denen an einen Tisch setzt, denen mehr vertraut als dem Verbündeten der Ukraine, da soll in der Öffentlichkeit Verständnis dafür geschaffen.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es die Interpretation, das war auch ein Stück weit kalkuliert. Das war der kalkulierte Bruch zwischen USA und Ukraine. Oder gibt es da noch Chancen, dass sich das kitten lässt, was da passiert ist?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Denn nach meinem Dafürhalten und nach allem, was man auch von den ganz vielen republikanischen Politikern gehört hat, die alle Trump gelobt haben und gesagt haben, der habe meisterhaft gezeigt, wie man für Amerika einstehe und die USA seien so schlecht behandelt worden. Und dabei hätte man doch so ein großzügiges Angebot mit diesem Rohstoffabkommen gemacht, wo die USA demnächst die Hälfte der irgendwann mal auszubeutenden Rohstoffe bekommen würden von der Ukraine. Da bin ich nicht sicher, dass die Chancen gut stehen, denn was jetzt verlangt wird, ist nicht nur eine Entschuldigung. Der Außenminister, der die ganze Zeit stumm bei diesem Treffen dabei saß, hat anschließend gesagt, Selenskyj müsse sich entschuldigen, er hätte die Zeit seiner amerikanischen Gesprächspartner verplempert. Man kann sagen, das ist vielleicht nur ein Drohszenario, aber ich glaube nicht, dass da noch so viel zu kitten sein wird. Und der Bruch ist ja nicht neu. Es hat sich ja abgezeichnet, dass Donald Trump sich abwendet von der Ukraine. Alle seine Äußerungen zeigen ja mehr Zuneigung und Vertrauen oder Bereitschaft, sich zu einigen mit Russland, als zusammen mit den Partnern in Europa oder in Kanada oder eben der Ukraine irgendetwas zu erreichen. Insofern schwierig.
Ist schon absehbar, ob Donald Trump die Militärhilfe, die die Ukraine ja immer noch ganz maßgeblich aus den USA bekommt, ob auch daran gerüttelt werden wird?
Abzusehen, ob das kommt, ist nicht. Aber natürlich ist, wie so oft, auch das jetzt schon in die Diskussion geworfen worden. Sie wissen, das geht, man sagt mal das eine, dann nimmt man es halb zurück, dann kommt es wieder. Insofern ist es auf jeden Fall als Drohkulisse da.
Wie ist insgesamt das Bild der politischen Reaktion?
Es gibt, und das muss man an dieser Stelle sagen, einige wenige republikanische Politiker, die sich kritisch geäußert haben, die gesagt haben, das war herzzerreißend, was da passiert ist, sagte zum Beispiel der Abgeordnete Brian Fitzpatrick, ein Republikaner. Er hat ein weiteres Treffen gefordert, aber das ist eine einsame Stimme bei den Republikanern, relativ einsam. Bei den Demokraten gab es sehr viel Kritik. Sie schämten sich, sagten einige, für den US-Präsidenten, für ihr Land. Die USA müssten an der Seite der Ukraine, an der Seite ihrer Verbündeten stehen und sollten nicht vor Wladimir Putin in die Knie gehen. Das hat zum Beispiel unter vielen auch Hakeem Jeffries gesagt, der Minderheitsführer im Abgeordnetenhaus. Und einige, die früher republikanische Politiker waren, wie Liz Cheney oder Adam Kinzinger, heute aber in dieser Partei überhaupt keine Rolle mehr spielen und verhasst sind, die haben den Präsidenten und den Vizepräsidenten für diesen Schlagabtausch auch extrem kritisiert.
Es war ohne Frage eine Demütigung für Volodymyr Selenskyj vom Präsidenten seines bisher wichtigsten Unterstützerlandes, ohne den es, so die einhellige Meinung, eigentlich nicht geht im Abwehrkampf gegen Russland. Fragen wir nach in der Ukraine bei unserem Korrespondenten Peter Sawicki in Kiew. Hallo Peter.
Hi Philipp.
Peter, wie hat man in der Ukraine dieses denkwürdige Aufeinandertreffen zwischen dem US-Präsidenten und Volodymyr Selenskyj verfolgt?
Ja, jetzt ist ja eine Nacht seitdem vergangen. Man hat eine Nacht erstmal drüber geschlafen. Aber ich glaube, die Gemütszustände sind mehr oder weniger die gleichen, im Wesentlichen so wie gestern. Also es herrscht Fassungslosigkeit, Entsetzen, aber auch sehr viel Empörung, sehr viel Wut, weil man sich da als Land an sich, als gesamte Ukraine angegriffen, gedemütigt gefühlt hat. Fast egal, wie man zu Selenskyj steht. Da können wir ja vielleicht gleich noch genauer darauf eingehen, wie sein Auftritt sozusagen insgesamt bewertet wird. Aber das ist sehr stark zu spüren. Das sieht man bei Kommentaren in sozialen Netzwerken oder wenn man mit Leuten sich unterhält. Und natürlich gibt es auch entsprechende Wortmeldungen von Experten, von Beobachtern. Und natürlich mischt sich in all das auch ein nicht allzu geringes Unbehagen, wie es denn jetzt weitergeht mit der US-Hilfe, ob es überhaupt noch eine US-Hilfe künftig geben wird.
Du hast es ja gerade selber schon angesprochen. Es mischen sich ja unter den Solidaritätsbekundungen und auch der Fassungslosigkeit über Donald Trump und J.D. Vance Stimmen nicht nur bei den US-Republikanern, sondern auch darüber hinaus, die eben sagen, möglicherweise hat sich Selenskyj zu sehr provozieren lassen und war eben nicht der coole Diplomat und möglicherweise auch nicht so geschmeidig wie beispielsweise Emmanuel Macron, der ja Trump auch korrigiert hat, 3 Tage vorher oder 4 Tage vorher. Wie wird das in der Ukraine bewertet?
Es gibt solche Stimmen, die diese Kritik, diese kritischen Anmerkungen so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das sind, das muss man aber auch dazu sagen, überwiegend Politiker der Opposition, die ohnehin aus verschiedenen Gründen teilweise auch zu Recht Selenskyj gegenüber kritisch sind und ihn kritisch sehen. Und in der Tat, dann wird genau das gesagt, er habe sich da, wenn nicht, vielleicht nicht unnötig, aber eben unnötig in der Sache auf ein Wortgefecht überhaupt es eingelassen. Also er hätte J.D. Vance beispielsweise, dem tatsächlich unterstellt wird, dass er das Ganze ja zusammen mit Trump angezettelt habe, dass man gezielt Selenskyj da habe vorführen wollen. Mhm. Und da hätte Selenskyj einfach, naja, die beiden reden lassen sollen, um bei der Sache zu bleiben. Das ist die eine Sicht. Andere Leute sagen in der Tat, dass war vielleicht nicht wirklich diplomatisch, wie er darauf reagiert hat. Aber erstens, er darf sich als Staatschef eines angegriffenen Landes, das um sein Überleben kämpft, natürlich auch nicht alles bieten lassen, einerseits auf offener Bühne. Und zweitens, selbst wenn er das Ganze verschwiegen hätte und nicht so reagiert hätte, wie er reagiert hat, ob das überhaupt etwas in der Sache gebracht hat. Denn das ist jetzt meine persönliche Beobachtung. Donald Trump hat sich ja dann im Nachgang, ich glaube kurz vor seinem Abflug nach Florida, noch einmal vor der Presse geäußert. Und für mich klang das so, dass Trump erreichen wollte, unter anderem bei diesen Treffen, einerseits sicherlich das Rohstoffabkommen zu unterzeichnen, wovon er sich ganz offensichtlich auch etwas wirtschaftlich verspricht. Also Trump hat das ja immer wieder betont, das sei für beide Seiten eine großartige Gelegenheit und so weiter. Aber dann hat er auch gesagt, also Trump, dass Selenskyj weiterkämpfen wolle. Er wolle gar keinen Frieden. Das klang für mich so, als wollte Trump jetzt auf die Schnelle bei dieser Gelegenheit dafür sorgen, dass Selenskyj einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand zustimmt. Unter völlig unklaren Umständen für die Ukraine. Und das war ganz offensichtlich mit Selenskyj da nicht zu machen. Und das könnte natürlich einer der Gründe für diese Eskalation gewesen sein. Insofern ist es fraglich, ob es ja in der Form zu vermeiden gewesen ist, da Selenskyj sich überhaupt nach Washington begeben hat. Es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, er hätte überhaupt gar nicht erst dahin fliegen sollen.
Wie geht es denn jetzt weiter für die Ukraine, beziehungsweise worauf stellt man sich denn jetzt ein in der Ukraine, gerade im Verhältnis zu diesen Donald Trump-USA?
Ich glaube, das kann hier keiner so richtig vorhersehen. Vielleicht noch ein Aspekt ergänzend zu dem, was wir gerade besprochen haben. Es ist auch durchaus denkbar, da gibt es auch einige Wortmeldungen in die Richtung, dass man hier auch versucht hat, Selenskyj persönlich sozusagen so zu diskreditieren, ihn in ein so schlechtes Licht zu rücken, dass er für die USA zu einem unmöglichen Gesprächspartner jetzt wird. Und es gab ja schon erste Rücktrittsforderungen von Seiten der USA. Das könnte also auch ein Kalkül gewesen sein, dafür zu sorgen, dass Selenskyj einfach gar nicht mehr in absehbarer Zeit Präsident ist. Wobei das jetzt auch nicht einfach so ohne weiteres, selbst wenn er das in Erwägung ziehen würde, das würde sich jetzt auch nicht so ohne weiteres vollziehen lassen. Aber davon ist derzeit hier keine Rede in der Ukraine. Man hofft zunächst einmal, dass man den Gesprächsfaden irgendwie wieder aufnimmt zwischen Kiew und Washington, beziehungsweise dass er da nicht abreißt und dass es zunächst einmal bei dem Status quo bleibt, also dass die bisher genehmigten US-Militärhilfen, dass sie irgendwie weitergehen, dass diese derzeit bestehende Zusammenarbeit, und da geht es ja auch um Geheimdienstinformationen, um den Internetdienst Starlink, sind ja alles vitale Dinge für die Ukraine, dass das erstmal bestehen bleibt, dass man irgendwie im Gespräch bleibt, unter Vermittlung sicherlich auch Europas. Das heißt, umso größere Bedeutung wird jetzt natürlich dem Treffen in London morgen, am Sonntag, beigemessen. Und dann wird man sehen, wie das weitergeht. Gleichzeitig ist die Sorge natürlich da, dass US-Hilfe, US-Militärhilfe, wenn sie nicht dann einfach ausläuft in den nächsten Wochen und Monaten, dass sie vielleicht sogar in absehbarer Zeit komplett gekappt wird. Auch darauf bereitet man sich mental so ein bisschen vor, dass das kommen könnte.
Okay, könnte das dann gerade ein Gedenk dessen, was du jetzt gerade am Anfang gesagt hast, tatsächlich ein Szenario sein, dass die USA drohen? Militärhilfe gibt es nur bei einem anderen Präsidenten beispielsweise, also dass man wirklich knallhart sagt mit dem nicht mehr?
Das wird noch nicht so offen hier diskutiert, aber es ist vorstellbar, würde ich sagen, nach den Äußerungen, die es gegeben hat. Das war ja der Senator Lindsey Graham, der genau so etwas ja formuliert hat. Bisschen mit der Einschränkung, wenn Zelensky sich ändern würde, dann könnte man vielleicht noch irgendwie versuchen, wieder ins Gespräch zu kommen. Aber das sei jetzt den amerikanischen, US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern sehr schwer zu vermitteln. So ungefähr klang das ja bei ihm. Und wir werden tatsächlich dann, glaube ich, einfach abwarten müssen, was da die nächsten Schritte sind, was auch die nächsten Äußerungen von Trump dann sein dürften, vielleicht heute schon im Laufe des Tages. Aber Zelensky selber wird als Person hier derzeit nicht in Frage gestellt. Eigentlich eher im Gegenteil, und da sind wir wieder bei dem Gemütszustand der Empörung. Damit ist auch so ein gewisses Zusammenrücken erkennbar in dem Zusammenhang. Also man solidarisiert sich mit dem Präsidenten, der eben das Land repräsentiert hat in Washington. Und weil man sich als Ukraine gedemütigt und angegriffen fühlt, rückt man da jetzt also noch mal etwas näher zusammen.
Wie ist denn die aktuelle Lage eigentlich für die Ukrainer? Wie lange könnten sie denn jetzt auch ohne weitere US-Hilfe den Russen standhalten?
Also wenn wir jetzt erstmal annehmen, dass einfach, in Anführungszeichen, einfach die bereits genehmigte US-Hilfe auslaufen würde, also ohne sozusagen ein vorzeitiges Kappen von Lieferungen oder eben diese anderen Dienste, die geleistet werden. Wenn das einfach auslaufen würde im Rahmen dieses letzten großen Pakets, was verabschiedet wurde, da gibt es Einschätzungen. Ich habe da auch nochmal auf Posts von polnischen Militärexperten geachtet, die das natürlich auch sehr genau beobachten. Da heißt es, dass die Ukraine ungefähr ein Jahr für ein Jahr Munition und Ausrüstung zur Verfügung hat derzeit, um, sagen wir mal, die Situation auf dem Status quo derzeit zu halten, also Russland Widerstand zu leisten und die Front in etwa so zu halten, wie sie derzeit ist. Und danach würde man eben vor einem großen Fragezeichen stehen, angesichts eben auch der noch unklaren künftigen qualitativen und quantitativen Unterstützung Europas. Also langfristig könnte das zu ernsthaften Problemen führen.
Wie groß ist die Hoffnung jetzt auf Europa, beziehungsweise wie groß sind die Erwartungen?
Ich glaube, die Erwartung ist hoch. Hoffnungen sind bei einigen vielleicht begrenzt angesichts dessen, dass Europa schon viel einerseits geleistet hat, aber dann doch nicht das eingelöst hat, was möglich gewesen wäre aus Sicht vieler hier in der Ukraine und wo dann doch der letzte Wille gefehlt hat, vor allem einerseits sich auch selber widerstandsfähiger zu machen. Und wir sehen ja jetzt auch die doch sehr hektischen Reaktionen in Europa immer stärker. Also da sieht man dennoch Europa in der Verantwortung und letztlich in der gemeinsamen Verantwortung, da schlicht und ergreifend jetzt das zu tun, was notwendig sei. Denn diese Stimmen hört man hier auch in der Ukraine dahingehend, dass so oder so die USA, diese USA, kein verlässlicher Partner sein. Selbst wenn irgendwie noch das Verhältnis wieder gekittet werden sollte, was für Garantien habe man, dass Trump dann sein Wort halten würde? Insofern, ich habe da einen Kommentar zum Beispiel gelesen von einem Journalisten auf X, der gesagt hat, jetzt spätestens jetzt haben wir endgültig die Gewissheit, wir, damit meinte er die Ukraine und Europa, wir sind auf uns allein gestellt.
Peter Sawicki in Kiew, danke dir für diese ersten Eindrücke und Einschätzung.
Sehr gerne, danke.
Tja, und jetzt steht die Frage im Raum, kann Europa alleine die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gewährleisten? Und was muss jetzt passieren? Darüber habe ich gerade eben in unserer Live-Sendung, in den Informationen am Mittag, zunächst mit unserem Brüssel-Korrespondenten Klaus Remme gesprochen und direkt im Anschluss mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD, Nils Schmid. Das hören wir jetzt. Wir starten mit Klaus Remme und der Frage, wie eindeutig denn die Signale der Unterstützung aus den europäischen Hauptstädten gewesen sind nach dem Zerwürfnis von Volodymyr Zelensky. Und Donald Trump.
Ja, so gut wie alle Mitglieder der Europäischen Union und auch andere europäische Staaten haben sich schnell geäußert, direkt nach dem Eklat gestern Abend. Und ich muss sagen, die Tonlage ist eindeutig. Da wird viel Solidarität bekundet. Da wird geschrieben, sie sind nicht allein. Und damit gemeint ist der ukrainische Präsident. Es gibt wenige Stimmen, die in eine andere Richtung gehen, darunter Viktor Orban, der Trump dankt. Der Präsident, der amerikanische, habe mutig für den Frieden gekämpft, so schreibt Viktor Orban auf X. Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin, ruft nach einem sofortigen EU-USA-Gipfel, da sie der Auffassung ist, dass es alle Schwäche, wenn der Westen gespalten wird. Das ist so die Stimmungslage, aber überwiegende Solidaritätsbekundungen für Volodymyr Zelensky.
Wären die Europäer denn theoretisch in der Lage, die Ukraine zumindest vorerst über Wasser zu halten, auch ohne die USA?
Also wenn man jetzt annimmt, was man in der Tat befürchten muss, dass die USA ihre Hilfe einstellen, finanziell, aber vor allem militärisch, dann wird das Folgen haben, egal was die Europäer tun und welchen Willen sie aufbringen, egal ob es sich hier um Geld handelt oder um nochmalige Lieferungen aus Beständen oder aus der europäischen Rüstungsindustrie. Dafür ist die militärische Hilfe, die Waffenhilfe der Amerikaner einfach zu substanziell gewesen. Das gilt für die Quantität. Das gilt aber auch für die Qualität bestimmter Waffensysteme. Also es hilft einfach nicht, wenn man Patriot-Abwehrsysteme hat, die aber nicht im Nachschub funktionieren. Das gleiche gilt für weitreichende Raketensysteme wie die HIMARS. Also da wird es Folgen haben. Die Europäer müssen dennoch, glaube ich, natürlich alles tun, um diesen Ausfall zu kompensieren. Und sie müssen begreifen, dass dies keine Investition ist in die ukrainische Sicherheit, sondern in die eigene, die europäische Sicherheit. Und insofern haben wir spätestens nach gestern Abend auch mit einem notwendigen Mentalitätswandel zu tun, der begreift, dass wir hier in Europa auf uns gestellt sind.
Mentalitätswandel ist das gute Stichwort. Wir hatten heute Morgen Sergej Lagodinsky auch hier im Interview, europäischer oder EU-Abgeordneter von den Grünen. Der hat ganz konkrete Forderungen gehabt. Hören wir mal ganz kurz rein.
Wir müssen schauen, dass wir eine Art Verteidigungsunion unter den Staaten in der EU gründen, die tatsächlich handeln können und wollen. Eine Art Kerneuropa für Verteidigung ohne Ungarn, ohne Slowakei, ohne sozusagen die Spoiler-Mitgliedstaaten, die uns immer wieder blockieren. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, eine neue Handlungsfähigkeit bei diesem Thema in der EU herzustellen, dann sind wir den Untergang geweiht.
Also ein Kerneuropa für Verteidigung, das wären dann ja vor allen Dingen Deutschland, Frankreich, Polen, um mal die drei Staaten zuvorderst zu nennen. Ist das einhellige Meinung in diesem Kerneuropa?
Ja, dem Untergang geweiht, das klingt dramatisch. Ich halte das dennoch für angemessen angesichts der Töne, die wir gestern aus dem Oval Office gehört haben. So beispiellos war das, was Trump da bot. Ob es nun provoziert oder inszeniert ist, das sei einmal dahingestellt. Es hat die Lage von Zelensky geradezu dramatisch verschlechtert. Die Europäer haben ja bereits den Rahmen der EU verlassen. Es war ja kein Zufall, dass Keir Starmer, der britische Premier, in Paris war, als Emmanuel Macron einlud. Es ist kein Zufall, dass es jetzt wieder der britische Premier ist, der morgen zum Gipfel einlädt und dort die Runde Zelensky, Scholz, Macron, Meloni, Tusk, von der Leyen, Costa. Also das ist schon ein auserlesener Kreis, wo Entscheidungen zumindest mal in die richtigen Weichen kommen. Starmer war auch einer derjenigen, interessanterweise, die sich gestern unmittelbar nach dem Eklat zurückhielten. Wohl aber hat er mit beiden Seiten telefoniert in den letzten Stunden. Das zeigt mir, dass da möglicherweise die Erwartung einer Vermittlung existiert, so realistisch oder unrealistisch, wie diese Chancen sein mögen. Nein, es muss eine Gruppe geben, die in der Lage ist, das zu vermeiden, was wir in Brüssel ständig erleben, dass durch die Tatsache, dass in der Außenpolitik Konsenszwang herrscht, es leicht gemacht wird für Quertreiber wie Viktor Orban, aber auch andere, den Prozess aufzuhalten und zu blockieren.
Und in dieser Gruppe muss logischerweise zwingend auch Deutschland, die Bundesregierung als größter und wirtschaftlich stärkster Staat in Europa sein. Welche Erwartungen gibt es denn ganz konkret an Deutschland, jetzt ja in dieser sehr heiklen Phase ohne richtige handlungsfähige Bundesregierung?
Absolut ist das so. Wir hatten schon in der letzten Woche gehört, die dringende Erwartung, dass diese Regierungsbildung in Berlin auf keinen Fall über mehrere Monate hinweg andauern kann. Vergessen wir nicht, Ende Juni, ein wichtiges Datum, der NATO-Gipfel in Den Haag. Niemand soll doch davon ausgehen, dass nach dem, was gestern Abend passiert ist, der Bruch zwischen Europa einerseits und den USA andererseits einfach spurlos an uns vorbeizieht. In Den Haag, da werden Weichen gestellt. Kein Mensch weiß, ob dieser Gipfel so wie geplant stattfindet, sich die Gemüter beruhigen. Aber die Tonlage, die Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, gestern Abend getroffen hat, der zufolge also die freie Welt einen neuen Anführer braucht und die Europäer diese Herausforderung annehmen müssen, zeigt mir, dass sich hier Gewichte verschieben innerhalb dieser Allianz, wenn es sie noch gibt.
Live aus Brüssel, Klaus Remme, vielen Dank. Ja, genau 3 Jahre und 2 Tage ist die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag jetzt her. Doch um die ganze Bedeutung zu spüren, hat ein Angriffskrieg mitten in Europa allein offenbar nicht ausgereicht. Es musste noch die Abkehr der USA unter Trump dazukommen. Und ausgerechnet jetzt, wir haben es gehört, gibt es keine handlungsfähige Regierung im größten und finanziell potentesten Land der EU seit gestern. Sondieren Union und SPD, die Zeit drängt. Wie geht's also weiter? Können wir jetzt den außenpolitischen Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag fragen? Nils Schmid ist in der Leitung. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag, Herr May.
Was haben Sie gestern gedacht, als Sie die Fernsehbilder gesehen haben?
Ja, habe ich gedacht, es ist aber eine krasse Täter-Opfer-Umkehr, die da Trump vornimmt und natürlich eine brutale Demütigung der Ukraine. Es hat aber auch verheerende Auswirkungen, nicht nur für das Verhältnis der USA zur Ukraine, sondern ist eben auch ein verheerendes Signal an die Verbündeten der USA in Europa, weil sich die Amerikaner als wenig zuverlässiger Alliierter zeigen.
Ja. Bei aller Empörung über Trump, fanden Sie, Zelensky hat sich klug angestellt?
Nun, es sieht vieles danach aus, dass ihm eine Falle gestellt wurde, weil er ja auch massiv provoziert worden ist. Es ist eine ungute Sache, quasi coram publico vor der versammelten Presse solche Debatten zu führen. Man würde erwarten, dass das hinter geschlossenen Türen stattfindet. Aber Trump hat ja seit Wochen die russische Propaganda 1:1 übernommen. Das ist schon ein schwerer Fehler, das dann auszubreiten vor einem Präsidenten, der im Überlebenskampf steckt.
Muss Deutschland, muss die Bundesregierung, müssen wir hier jetzt alle davon ausgehen, Trump ist Team Putin und nicht mehr Team Europa und Team Ukraine?
Jedenfalls nicht mehr automatisch. Wir werden sehen, je nach Thema. Ich meine, die jetzige amerikanische Regierung hat die NATO und die Beistandsgarantie der NATO nicht in Frage gestellt.
Was ist die aber noch wert?
Ja, aber ich will doch mal festhalten, dass wir jetzt nicht alle Brücken Richtung Amerika und der aktuellen Regierung abbrechen sollten, weil wir diese Verbundenheit in der NATO haben. Der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth hat bei seinem Antrittsbesuch in Europa das nochmal bekräftigt. Aber wenn es um die Ukraine geht, ist offensichtlich Trump eher im Team Putin und bezieht sich auf eine vermeintlich neutrale Vermittlerrolle zurück und will einen schnellen Friedensschluss fast jeden Preis. Und die Frage ist, ob Trump sieht, dass er da nicht vorankommt. Ich vermute auch, dass seine Reaktion gegenüber Zelensky viel damit zu tun hat, dass er die letzten Tage erkennen musste, dass es doch nicht so einfach ist, diesen gloriosen Frieden zu schließen, und er da frustriert ist. Kann auch sein, dass er in den nächsten Monaten das Interesse am Thema Ukraine völlig verliert. Also wir sind da in einer ungewissen Phase, und gerade deshalb ist jeder Versuch willkommen, zum Beispiel auch von Keir Starmer, doch wieder Brücken zu bauen. Denn wenn wir auf Dauer die Ukraine unterstützen wollen, ist es besser, die Amerikaner an unserer Seite wieder zu haben, als nicht. Ob es gelingt, ist fraglich.
Okay, das heißt, auch der Bundeskanzler, die Bundesregierung sollte weiterhin zu Trump fahren. Wie sollte das denn jetzt in Zukunft ablaufen? Sollten jetzt beispielsweise, solange es keine neue Bundesregierung gibt, Scholz und Merz auch als Zeichen der Einigkeit jetzt im Doppelpack auftreten?
Nein, ich glaube, das wird von Trump wenig gutiert. Er will handlungsfähige Regierungen.
Und auf europäischer Ebene?
Haben. Auf europäischer Ebene ist es was anderes. Da haben wir ja eine Reihe von Regierungschefs gesehen, die den Kontakt direkt zu Trump zurechtgesucht haben. Und auch wenn dann eine neue Bundesregierung installiert ist, muss das für den neuen Bundeskanzler gelten. Die europäische Ebene hat auch ein Interesse daran, direkt in Washington vorstellig zu werden.
Weil okay, jetzt haben Sie mich, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt hier unterbreche, tut mir leid. Sie haben mich da jetzt aber mitverstanden. Wie sollten jetzt insgesamt außenpolitisch, sollten Scholz und Merz jetzt auch als Zeichen der Einigkeit, jetzt mal unabhängig davon, wie sie vor Trump auftreten, gemeinsam auftreten, so wie das ja auch damals war bei Merkel und Scholz?
Ja, da war der Unterschied, dass Scholz ja Minister der Regierung war. Ich glaub,
okay, und jetzt haben wir vor allem den Unterschied, dass wir natürlich eine viel heiklere europäische Situation haben.
Genau, deshalb ist eine enge Abstimmung erforderlich. Die findet statt, aber konkret wird natürlich morgen Scholz nach London reisen und auch zum EU-Sondergipfel Scholz reisen. Aber er wird sich in bewährter Manier eng mit Merz abstimmen, zumal wir ja in der Sache der Ukraine-Unterstützung einig sind. Das ist ja eine Stärke der deutschen Außenpolitik, dass auch nach einem möglichen Regierungswechsel die Grundzüge in der Russland- und Ukraine-Politik dieselben bleiben werden. Das wird Scholz dann auch in Abstimmung mit Merz deutlich machen.
Herr Schmidt, ich möchte noch einen O-Ton Ihnen vorspielen, und zwar aus einem Interview gestern vom renommierten Militärexperten Gustav Gressel. Kennen Sie natürlich auch. Der hat bei uns Folgendes gesagt. Hören wir mal ganz kurz rein.
Trump macht einen größeren Krieg, der über die Ukraine hinausgeht, durchaus wahrscheinlicher. Ich würde gegenwärtig sagen, die Chancen, dass es einen europaweiten Krieg zumindest gibt, sind derzeit höher, als dass es diesen Krieg nicht gibt.
Das ist ja eine super krasse Aussage, um das mal so zu sagen, für uns Kinder der Nachkriegszeit, die Sie und ich beide sind. Was folgt daraus?
Daraus folgt, dass die Europäer jetzt schnell und geschlossen ihre eigene Verteilungsfähigkeit erhöhen müssen. Dazu gibt es jetzt ja auch in den nächsten Tagen Gelegenheit. Wir brauchen mehr europäische Rüstungsausgaben, müssen dazu die europäischen Schuldenregeln anpassen, müssen überlegen, wo Europäer auch außerhalb der formalen Zugehörigkeit zur EU, Stichwort Großbritannien, in der Verteidigungspolitik zusammenarbeiten können. Wir werden den europäischen Pfeiler der NATO ausbauen müssen, und zwar sehr ernsthaft, nicht mehr nur im Sinne eines Burden-Sharing, einer Lastenteilung mit den Amerikanern, sondern um auch im Zweifel ohne die Amerikaner uns verteidigen zu können. Und da kommt Großbritannien zur Rolle zu. Deshalb ist es so wichtig, dass wir schnell zwischen EU und Großbritannien in der Verteidigungspolitik einen neuen formalen Rahmen über ein Abkommen finden.
Okay, das ist jetzt die außenpolitische Perspektive. Jetzt nochmal ganz kurz innenpolitisch gefragt. Schuldenbremse müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr drüber unterhalten. Wenn die Kriegsgefahr so groß ist, dass es eine Aufweichung der Schuldenregeln geben wird mit der neuen Bundesregierung, möglicherweise sogar noch davor mit dem alten Bundestag, das ist klar. Können wir einen Strich drunter machen?
Das ist zumindest Gesprächsgegenstand der Sondierung und auch möglicher Koalitionsverhandlungen, denn die Union hat sich ja dankenswerterweise bei dem Thema bewegt. Mir ist aber eins wichtig: Die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland hängt auch daran, wie sie innenpolitisch aufgestellt ist. Und wenn wir über die Haushaltsfragen in Deutschland reden, müssen wir auch immer Rücksicht darauf nehmen, dass wir hohe Bedarfe zur Ankurbelung der Wirtschaft, für die Infrastruktur und so weiter haben. Also eine isolierte Lösung der Frage nur für Verteidigungsausgaben wird der Resilienz, die wir gerade in diesen Zeiten brauchen, in Deutschland nicht gerecht. Wir brauchen also eine Gesamtlösung für die Frage der Finanzierung staatlicher Aufgaben über die Verteidigung hinaus.
Herr Schmid, eine Frage noch ins Hätte-Hätte. Geht nicht anders, weil wir so viele Interviews in den letzten 3 Jahren geführt haben über dieses Thema, wie Unterstützung der Ukraine, muss man nicht im Nachhinein ganz klar sagen. Es war ein strategischer Fehler, dass Olaf Scholz sein ganzes Vorgehen in den letzten 3 Jahren an die USA und an Joe Biden geknüpft hat. Das hat uns am Ende des Tages 3 Jahre gekostet.
Das sehe ich anders. Wir sind ja nach diesen 3 Jahren zum größten Unterstützer der Ukraine in Europa geworden. Und für die Sicherheit Europas, auch Deutschlands, ist die Verbindung zu den USA essentiell. Das war genau das Anliegen von Scholz, dass die Sicherheit Europas und der USA nicht aufgespalten werden darf. Und das gilt in diesen Tagen drängender denn je. Und deshalb müssen wir uns immer wieder bemühen, auch mit einem schwierigen Partner, unzuverlässigen Partner in Washington im Gespräch zu bleiben.
Das ist die Lage. Ohne Frage eine neue Lage im Vergleich zu Freitagnachmittag mit Auswirkungen, die wahrscheinlich noch gar nicht in Gänze absehbar sind. Schreiben Sie uns gerne Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.